bist essen gegangen, da sitzt auf einmal ein Bert Lomber neben dir, der gerade mit der Katharin David shakert.
Olympia ist nach wie vor magisch.
Na? No. Haben wir die Kanten vom Slalom-Ski schon geschliffen, die Kufen von der Rodelau gewärmt, ein Square für den Biathlon richtig justiert und ganz wichtig, sieht der Text von der Nationalhymne.
Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet.
Wenn nicht, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Mailand, Cortina, Bormio und überhaupt 2026.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
I declare open the games of Salt Lake City.
Olympische Winterleker von Lillehammer.
Aber damit keiner sagen kann, er war halt nicht vorbereitet, stimmen wir euch schon mal ein. Mit dem Olympischen Halbmarathon von Innsbruck 1976.
Und es war eine riesige Erlösung für mich.
Über Calgary 1988.
Wir haben eine geile Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt.
Bis sogar zum Kunstschneehangerl in Peking 2022.
Als Sportler bist du einfach immer der Depp.
Und ja, wie immer ist alles Gold, was bei Sportradio 360 glänzt.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge.
Viermal musste der Fahrzeugkonvoi der Heimkehrer unterwegs stoppen, weil Bürger die Goldrosi zu feiern begehrten. In Bernau, in Grassau, in Marquardtstein und in Unterwössen waren Fahnenabordnungen und Musikkapellen angetreten, gratulierten Schulkinder mit Gedichten, überreichten Bürgermeister Blumen und Medaillen, brachen Zuschauer in Rosi, Rosi Rufe aus. Gebirgsschützen schossen dazu Salut. Das hat die Süddeutsche Zeitung am 16. Februar 1976 beobachtet. Anlässlich der Ankunft von Rosi Mittermeier in ihrer Heimat, und das ist das heutige Thema, Olympia 1976. Und ich freue mich sehr, dass Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung Zeit hat, mit uns über diese Olympischen Spiele zu sprechen. Guten Morgen, Holger.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben ja gesprochen über unsere Idee, Olympia ein bisschen anschaulicher zu machen. Und wenn wir mit 1976 beginnen, ist mein, ich habe Bilder dazu, aber du hast mir gesagt, dein Bild zu 1976 ist Rosi Mittermeier. Was ist das für ein Bild, Holger?
Ja, dazu muss man ja kurz sagen, dass ich kein Süddeutscher bin, sondern ein Norddeutscher, in Oldenburg in Niedersachsen geboren und habe damals auch dort noch gelebt. Ich war 7 Jahre alt und ich erinnere mich an Innsbruck ausschließlich an Rosi Mittermeier, weil klar, der Erfolg war ja so immens, 2-mal Gold und 1-mal Silber, übrigens auch, glaube ich, die einzige Goldmedaille in Innsbruck, wenn ich das richtig nachgelesen habe, deutsche Goldmedaille. Ja, und ich habe das tatsächlich noch im Kopf oder noch vor Augen, diesen Erfolg. Ich fand die Frau damals auch unheimlich sympathisch. Also es ist ja bei Nordlichtern immer so, dass sie grundsätzlich etwas skeptisch sind gegenüber Süddeutschen und die irgendwie eigenartig finden oder die Sprache komisch finden oder so. Aber Rosi Mittermeier verkörperte für mich damals alles, was Schönes an Süddeutschland. Das ist sowas, was ich fand die damals, erstmal hat mich die Sprache nicht besonders irritiert. Ich konnte die verstehen. Und es gibt ja so ein paar Figuren, die man aus Bayern sehr gern mag. Gustl Beierhammer, Franz Beckenbauer, Senta Berger. Und in diese Richtung passte auch, fand ich, Rosi Mittermeier. Also total positiv verbunden bei mir im Hinterkopf. Einmal natürlich der Erfolg. Das findet man ja bewundernswert, dass jemand diesen unfassbaren Erfolg hat. Und zum anderen aber auch ihr Auftreten. Das hat sich mir damals schon erschlossen. Das fand ich, das war nicht triumphal, das war positiv, das war angenehm. Und das hat sich auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so weitergetragen. Also wenn ich die danach irgendwo gesehen habe, in einer Quizshow oder sonst wo sie aufgetreten ist, fand ich das immer positiv, erfreulich und habe mich eigentlich auch gefreut, sie wiederzusehen, sagen wir es mal so.
Ja, Rosi Mittermeier ist ja leider vor wenigen Jahren gestorben, ja. Aber sie hat sich Ja, was ist das richtige, die richtige Bezeichnung dafür? Du sagst, sie ist in Quizshows aufgetreten, sie war bei Dali Dali, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir sicher, dass Christian Neureuther die Skigymnastik gemacht hat in der ARD, die ihr hoffentlich nicht gesehen habt im Norden. Ich habe immer ganz fleißig zu Hause mitgemacht. Aber was war Rosi Mittermeier dann auch in weiterer Folge, nachdem sie als Sportlerin aufgehört hat? War sie eine Pop-Ikone oder ist das zu viel?
Das ist zu viel, glaube ich. Also ich glaube, dass sie natürlich erstmal eine enorm erfolgreiche Olympiateilnehmerin war, die danach auch kurz danach ja auch ihre Karriere beendet hat auf diesem Niveau, was ja auch mal schon toll ist. Du gehst auf dem Höhepunkt. Das heißt, steigst aus an einem Moment, der schöner nicht sein kann. Und sie ist danach aber auch präsent geblieben, ohne zu nerven, sagen wir es mal so. Es gibt ja das Beispiel ein paar Jahrzehnte später, Katja Seitzinger, die hat das ähnlich gemacht. Die war ja auch eine der besten Skifahrerinnen der Welt und ist danach ins Berufsleben eingestiegen, hatte, glaube ich, genug von den Medien und tauchte auch überhaupt nicht mehr auf. Die gab es da nicht mehr. Katja Seitzinger ist eine Figur aus der Vergangenheit, völlig verblasst. Rosi Mittermeier ist in der Öffentlichkeit geblieben. Dali Dali war übrigens ihr Mann, Christian Neureuther, der dort in der Jury saß. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Sie war immer wieder da. Sie tauchte immer wieder auf in Sendungen. Sie ist mir aber zum Beispiel auch nie auf die Nerven gegangen. Sie hat ja auch nicht irgendwas überfüttert oder so. Sie war da, man konnte sie wieder sehen und hat sich gelegentlich ja auch zu Kollegen geäußert, gelegentlich zu Nachfolgern, aber auch zum Beispiel nie herablassend, ja, nie von der Seitenlinie reinrufen oder sowas, wie man es besser gemacht hätte. Ja, und dann kommen natürlich auch die Kinder, der Felix, der ja auch ein totaler Sympathieträger ist. Und ich hatte immer das Gefühl, den Eindruck, da auch eine sehr glückliche Familie vorzufinden. Und habe damals, weil du gerade den Tod auch angesprochen hast, das hat mich auch wirklich berührt, als ich das gehört habe, weil ich das auch überhaupt nicht ahnte und das natürlich wahnsinnig früh war. Und da habe ich wirklich auch schlucken müssen, als ich das mitbekommen habe.
So, wir sind also 1976 in Innsbruck und da waren die Olympischen Winterspiele, Holger, noch von überschaubarer Größe. Es haben 37 Nationen teilgenommen. Es haben in etwa 1200 Sportler teilgenommen. Ist das jetzt, wenn wir es im großen Kontext sehen, vielleicht sogar das, also die 37 Nationen werden wir nicht mehr zusammenkriegen, weil es ja seit damals viel mehr Länder gibt durch bestimmte politische Umstände. Aber war das noch ein Format, wo man sagt, eine Stadt wie Innsbruck, die nicht besonders groß ist, aber es ist alles in der Nähe, das sind eigentlich Olympische Winterspiele, wie man sie sich vorstellt oder wünscht?
Ja, ist bestimmt so. Ohne dabei gewesen sein, würde ich sagen, ja. Überschaubarkeit, Erreichbarkeit, all dieses, was wir auch zum Beispiel in Lillehammer dann Jahre später nochmal erlebt haben, eher das Kleine suchen, statt immer weiter in die Größe zu gehen, ins Offene zu gehen, all dieses, die Beschaulichkeit vielleicht, das war sicherlich klar, das hat sicherlich auch den Charme oder das Besondere an Innsbruck ausgemacht, klar.
Und Innsbruck hat diese Olympischen Spiele ja geerbt. Eigentlich hätte Denver der Austragungsort sein sollen und dann hat Denver aber abgesagt und dann hat das IOC wohl gemeint, naja, vor 12 Jahren waren wir auch hier, 1964 nämlich, komm, da ist noch alles da, das versuchen wir gleich ein weiteres Mal. Ich habe zwei Bilder und ich weiß nicht, Holger, als Nordlich, wie du sagst, ob dir der alpine Skilauf mittlerweile ans Herz gewachsen ist, aber für uns war das natürlich so, der Franz Klammer. 1976, ich weiß, ich habe diesen Siegeslauf am Patschakofel, wo er bei der ersten Zwischenzeit wie immer zurücklag, hinter Bernhard Russi, und wo er es dann noch gewonnen hat mit der Nummer 15, mit diesem goldenen Anzug. Ich habe das gesehen bei meiner Großmutter im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, warum ich allein war. Ich habe keine Ahnung, warum niemand mit mir dieses Rennen angeschaut hat, aber ich habe es gesehen. Ich glaube, mein Vater hat gleichzeitig ein Skirennen im sehr, sehr beschaulichen St. Johann ob Hohenburg organisiert und ich bin da gesessen. Und dann, du musst dir vorstellen, Holger, er kommt ins Ziel, er wird gefeiert, mit Recht natürlich. Er nimmt seine Skier ab und jemand nimmt ihm diese Skier weg. Und ich denke mir, was ist jetzt passiert? Wird er disqualifiziert? Ist irgendwas passiert mit diesen Skiern? Es war fast ein kleines Trauma, das ich da erlebt habe. Und Franz Klammer hat natürlich damals da wird die Sprache auch in unserer Reihe noch drauf kommen, der muss einen Druck gehabt haben, den man mit ganz wenigen Dingen vergleichen kann. Also ich weiß nicht, Holger, ob die deutschen Fußballspieler im WM-Finale 2 Jahre davor, 1974, als Mannschaft insgesamt so viel Druck hatten wie Franz Klammer. Aber das ist ja vielleicht auch eine Gabe, die die großen Athleten auszeichnet, dass sie unter solchen Umständen dann auch ihre beste Leistung zeigen. Aber eine zweite Person, die an diesem Druck zerbrochen ist, also zerbrochen ist ein großes Wort, weil man trotzdem die Silbermedaille gewonnen hat, war Toni Innauer, der eben in Innsbruck nicht diesen Olympiasieg gefeiert hat, nach dem ersten Durchgang am Berg Isel geführt hat, deutlich geführt hat und im zweiten Durchgang richtig runtergeplumpst ist und damit richtig zu kämpfen hatte. Wir wissen, es gab dann ein Happy End 4 Jahre später, aber daran hat er zu kauen gehabt, der damals 17-jährige Toni Innauer. Jetzt deine Person, Holger.
Also meine Person ist tatsächlich keine lebende, sondern eine ganz kleine Person, eine Plastikfigur, die es damals gab, von der wunderbaren Firma, nicht Playmobil, sondern Playbig, das ist noch viel wichtiger, das wissen die Spielzeug-Aficionados, das können die Unterschiede erklären. Und Playbig hat damals einen Vierer-Bob herausgebracht, mit dem ich gespielt habe. Da stand richtig drauf, Innsbruck 76. Doch, den gibt's übrigens auch noch bei eBay und ich schaue da gelegentlich drauf und denke mir, ah, jetzt könntest du den eigentlich wieder zurückkaufen oder so. Den gab's, Viererbob, toller, gab's dann Deutschland 1, konntest du draufkleben oder auch Österreich 1. Und ich weiß noch, dass ich damals in Oldenburg immerhin, in dem Winter oder im nächsten Winter, mir so draußen mit Schnee, mit richtig damals liegendem Schnee, eine kleine Bobbahn gebaut habe und mit dem Viererbob gespielt habe. Und dann sieht man natürlich auch, wie sich die Zeiten so verändert haben, wenn wir uns über Gedanken machen, über Wintersport und Winterspiele und Skifahren und Faszination, all dieses. Früher war es natürlich schon so im Norden auch noch, dass draußen auch mal Schnee lag und übrigens auch länger Schnee lag, ein paar Tage, und man konnte mit dem auch wirklich was anfangen. Ja, das ist natürlich der, jetzt reden wir über die Faszination von Winterspielen und werden natürlich insgesamt drüber reden, aber damals war der Winter auch bei uns, selbst im Norden, noch da. Man konnte rausgehen und konnte mit diesem, zum Beispiel mit diesem Viererbob-Spiel. Das ist eine neben Rosi Mittermeier, die zweite Erinnerung, die ich habe. Rosi Mittermeier ist 76 und der Viererbob. An die Eishockeyspieler zum Beispiel habe ich eigenartigerweise gar keine, die deutschen Eishockeyspieler, gar keine Erinnerung mehr. Das ist alles untergegangen. Es sind bei mir wirklich nur diese beiden. Das wurde bei mir später dann intensiver, als es 1980 dann Olympia wieder gab.
Die deutschen Eishockeyspieler, die durch eine ganz komische Arithmetik dann eigentlich die Bronzemedaillen gewonnen haben. Genau. Und ich weiß nicht, ob du eine DDR-Flagge zur Hand gehabt hättest bei deinem Viererbob, aber der Viererbob ging an die Deutsche Demokratische Republik 1976 mit dem legendären Meinhard Nehmer und einer, ich glaube, meiner Lieblingsnamen überhaupt, Bernhard Germeshausen, ist auch in diesem Bob gewesen.
Stimmt, so. Stimmt.
Jetzt bringt uns der große Markus Gaub mal ein bisschen einen Kontext. Was ist 1976 bei diesen Olympischen Spielen und abseits passiert? Kurze Pause, dann der Gaub. Sarajevo!
Ach, 1976. Warst du nicht das Jahr, in dem Jimmy Carter zum US-Präsidenten gewählt wurde, in dem in Wien die Reichsbrücke am selben Tag eingestürzt ist, an dem Niki Lauda am Nürburgring fast tödlich verunglückt wäre? Und warst du nicht das Jahr, in dem Uli Hoeneß einen Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel geschossen hat, der bis heute nicht gelandet ist? Ja, 1976. Das warst du. Was ganz klar für dich spricht, die 12. Olympischen Winterspiele in Innsbruck, ausgetragen vom 4. bis zum 15. Februar im Schatten des Berg Isel und unter Dauerföhn, der den Tirolern bis heute den Schädel brummen lässt. 37 Nationen waren am Start, exakt 1261 Olympioniken, von denen nicht einmal ein Fünftel Frauen waren. Schon ab 50 Schilling hat man damals einen Stehplatz für ein olympisches Event bekommen. Dafür gibt es heute nicht einmal eine Serviette mit halboffiziellem Aufdruck des Fünf-Ringe-Logos. Herausragend sportlich die schon erwähnten Rosi Mittermeier und Franz Klammer. Die russischen Eishackler haben das vierte Gold in Folge gewonnen und die Sowjetunion insgesamt hat den Medaillenspiegel vor der DDR angeführt. Politische Zeiten, die heutzutage keiner mehr braucht. Aber immerhin haben die Innsbrucker bei der Wahl des Maskottchens nichts dem Zufall überlassen, das gesamte kreative Potenzial in Österreich abgerufen, um dann ein kleines Männchen zu präsentieren, das sehr, sehr hintergründig Schneemann geheißen hat. Aber was soll's, so schlecht kannst du als Jahr nicht gewesen sein. 1976, wenn die zwei bestbesuchten Kinofilme in Deutschland Einer flog übers Kuckucksnest und vor allem Brust oder Keule waren. Und überhaupt, während in Innsbruck olympisch gesportelt wurde, haben aber die Charts angeführt.
Toni Inauer. Ich, Holger, ich glaube, ich lerne immer was, wenn ich irgendwas von Toni Inauer höre. Wie geht's dir?
Ja, absolut genauso. Also ich habe, wie gesagt, du bist als Österreicher natürlich noch näher dran. Ich bin jemand, der aus dem Norden kommt und der sich Dinge auch immer noch erklären lassen muss. Wintersport ist bei mir schon noch etwas, glaube ich, etwas ferner als bei dir. Also ich bin da tatsächlich noch mehr Schüler. Und ich fand den Inauer in der Kommentierung von der Vierschanzentournee überragend. Ich habe das eigentlich oft nur geguckt wegen dem Inauer. Und ich hatte auch das Glück, dass ich ein paar Mal mit ihm reden durfte und auch mal ein längeres Interview geführt habe mit ihm. Und das war wirklich erhellend, ja. Diese Mischung aus etwas, also total kenntnisreich über etwas reden können, total viel Wissen über etwas und das auf total angenehme Weise auch weiterbringen. Ja, das ist ja überhaupt nicht überheblich oder so. Das ist ja total daran interessiert, auch dass ich etwas erfahre, dass ich etwas mitnehme. Und das hat mich total beeindruckt bei dem. Abgesehen davon hat er natürlich auch grandiose Bücher geschrieben, wo es auch um Umgang mit Druck und um all dieses geht. Und da stehen Sachen. Ich versuche mal, ob ich einen Satz noch zustande kriege. Es geht um seine große Zeit, als er tatsächlich ein Mensch war, der fliegen konnte. Und da beschreibt er einen Sprung, bei dem alles perfekt war. Und ich glaube, er beschreibt ihn so, ich versuch's mal. Mir gelang ein Sprung, der so perfekt war, dass ich ihn zerstören musste, um ihn zu überleben. Das heißt, wenn er weitergeflogen wäre, wäre er tatsächlich irgendwo in den Zuschauern gelandet. Ja, deswegen musste er etwas tun, damit er eher runtergeht. Und in diesem, glaube ich, das erste Buch, das hat er relativ früh geschrieben, da steht im Prinzip alles drin über Umgang mit Druck, über Überflieger sein und dann wieder runterkommen zum Normalmenschen, über Enttäuschung, da steht alles über Leistungssport drin, das ist brillant. Also und Inauer steht weit, weit, weit über fast allen anderen Experten, die ich, deutschsprachigen Experten, die ich aus dem Sportbereich so kenne.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Toni Inauer, geboren am 1. April 1958 in Bezau, zwischendurch Weltrekordhalter im Skifliegen mit 174 und dann 176 Metern, Silbermedaille in Innsbruck, Goldmedaille 4 Jahre später in Lake Placid, später erfolgreicher Trainer und Sportdirektor im österreichischen Skiverband, Buchautor, TV-Experte, dekoriert mit Preisen des Landes Vorarlberg und der Republik Österreich.
Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Josef Hader. Der hat einmal gesagt in einem von seinen Programmen, das Leben verliert unheimlich dadurch, dass man es kennenlernt. Und er hat das halt festgemacht an der Akropolis, dass wenn man die dann sieht, dass er eigentlich viel dreckiger ist, viel kleiner ist, als man sich's vorgestellt hat. Ist es mit Olympia genauso gewesen bei Ihnen oder war es da, wenn man das erste Mal zu Olympia hingegangen ist, hat sich gedacht, wow, das ist genau so, wie ich mir das immer visionär vorgestellt habe?
Also zu unserer Zeit, wir haben ja erlebt, Olympia in Österreich, Heimspiele, das war schon eine andere Nummer, als wie wir dann später, 4 Jahre später in Amerika waren. Also da war schon die ganze Gesellschaft und alle in großer Aufruhr, wir natürlich genauso. Und ja, eigentlich war ich dem ganzen Druck nicht wirklich gewachsen. Das hat schon auf vielen Ebenen hat das Eindruck gemacht, ja.
Aber Sie sind ja nach Innsbruck als 17-Jähriger gekommen. Gibt es da dann, es ist wirklich so viel Druck da gewesen, dass von einer jugendlichen Unbekümmertheit, von der man ja gerne spricht, dann nicht mehr viel da war?
Ja, in Österreich aber stehen ja das Blenden, dann einen 17-Jährigen verrückt zu machen, indem man schon in allen Zeitungen auf der Titelseite schreibt, der gewinnt sicher 2 Goldmedaillen und so weiter. Und das kann man eigentlich nicht wirklich verkraften. Man ist ein Teenager, man ist gerade aus der Jugend einmal heraus und ist zwar in einer glänzenden Sportform, aber aus Persönlichkeit kann man das noch nicht wirklich tragen. Und mir ist es dann letztendlich, habe ich schon gemerkt, dann auch ein bisschen viel, auch dem gesamten Team war das nicht so einfach. Wir haben viel gelernt in der Zeit für später als Trainer, wie man das dann vielleicht ein bisschen noch besser und geschickter angehen, aufteilen, absichern und sich schützen kann. Das geht dann auch mit.
Ihr habt damals einen legendären Trainer gehabt, den Baldur Preiml.
Ja.
Der hat euch aber, oder gerade Ihnen jetzt als Teenager, in dieser Hinsicht nicht wesentlich weiterhelfen können, oder doch?
Er hat mich einmal dorthin gebracht und mein Talent geholfen zu entfalten, das sonst in der Form wahrscheinlich nicht so schnell möglich gewesen wäre, wenn überhaupt. Dann hat er schon aufgrund seiner persönlichen Erfahrung, er war ja Medaillengewinner, er war Bronzemedaillengewinner 68, hat das Sportstudium absolviert gehabt und hat schon mehr gewusst als wir alle anderen Trainer, haben wir das Gefühl gehabt. Und er hatte auch dieses große Ziel und hat das auch immer gesagt. Eigentlich hätte er schon können Olympiasieger werden, wenn er mental stärker gewesen wäre. Drum wird er so lange Trainer bleiben, bis einer von uns das geschafft haben wird. Und das war natürlich schon, da ist schon die ganze Haut aufgestiegen bei der Ansage. Ja,
ja, und dann hat es aber jemand geschafft aus Ihrem Team, nämlich der Karl Schnabel.
Er hat recht behalten. Ja, so lange geblieben. Ja.
Und schön, dass man jetzt zurückschauen kann, dass wir dann wissen, in Lake Placid haben Sie dann gewonnen, aber gab es da eine Teamdynamik? Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich auch jetzt, egal welcher Nation, zuschaue, die sich alle gegenseitig feiern und dann freut sich der Trophäenig, wenn der Kraft gewinnt. Wie ehrlich ist das und wie schwierig war das damals für Sie, dass Sie das akzeptieren haben können, dass der Karl Schnabel Olympiasieger geworden ist und nicht Sie 1976?
Na, also für mich war das fast unerträglich. Das ist auch, glaube ich, ich habe mich gar nicht bemüht, irgendwas zu heucheln. Wenn ich den Doppelsieg unheimlich genießen würde. Für mich war es dramatisch, weil ich auch im ersten Durchgang weit vorne war, fast 10 Punkte und dann den Vorsprung gegenüber einem stärkeren, erfahreneren Sportler aus meinem eigenen Lager abgegeben habe. Für die Nation war es einfach ein großartiger mannschaftlicher Erfolg und für mich war es eigentlich schrecklich. Und das hat die Rivalität dann begründet, die mal 1, 2, 3 Jahre angehalten hat und die wir eigentlich erst richtig, nachdem wir beide nicht mehr aktiv waren, einmal in aller Freundschaft und Ruhe wunderbar besprechen haben können.
Ich frage mich da immer, der Linus Strasser hat das nach der, er ist glaube ich Bronzemedaillengewinner gewesen, jetzt in Saalbach bei der Ski-WM und dann ist er so ein bisschen angesprochen worden von der Seite und gesagt, ja toll, dass du das für den Deutschen Skiverband gewonnen hast oder für Deutschland und da sagt der Linus, na, also sinngemäß, sagt er, in erster Linie habe ich das für mich gewonnen. Für wen haben Sie damals 1976 da in erster Linie dann die Medaille gewonnen?
Ja, natürlich steht das Hemd ist der näher als der Rock. Und als Person, als Identität ist man mal zunächst selber da und kriegt schon Kraft aus dem Team, aus auch unter Umständen aus der Nation. Aber ich habe dann gemerkt, wenn das so eine große Kraft gewesen wäre, dann hätte man Innsbruck leichter getan. Ja. Da war der Druck noch größer. Also es war in Amerika dann viel leichter, wo ich eigentlich einfach nur pur für mich und für mein Konzept, für meinen Plan, natürlich auch fürs Team und irgendwo für Breimel seine Vorstellungen und so und für dieses gemeinsame Ziel und Traum, das man gehabt hat, auch gesprungen bin. Aber in erster Linie ist man, die Schaltzentrale ist das Ego. Ja, okay. Mal zunächst.
Natürlich hat sich was verändert, gerade in Ihrem Fall, wo die Dramatik ja da war, die große Führung am ersten Durchgang, die 4 Jahre später erst die Goldmedaille und Sie haben ja dann leider als sehr junger Athlet aufhören müssen, aufgrund einer Knöchelverletzung, glaube ich. Was verändert sich denn tatsächlich mit einer Medaille bei Olympischen Spielen?
Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied. Erst einmal mehr Differenzierungen. Zuerst einmal, eine Einzelmedaille ist ja komplett was anderes. Es gibt ja viel weniger Einzelmedaillengewinner, als immer heutzutage schon Olympiasieger feiert, die sehr viele. Also ich glaube, 2/3 sind Team-Olympiasieger und Einzelmedaille ist dann schon eine eher handverlesene Geschichte. Und da ändert sich dann schon etwas, vor allem in der... Das hat eine Bedeutung in der Rangordnung von der internationalen Skisprung- und Sportszene, wenn du Einzelmedaillengewinner bist. Das ist mal ein Punkt. Dafür, für die Anerkennung der absoluten Experten tut man das auch und nimmt man das alles auf sich. Das ist einem sehr wichtig. Und dann gesamtgesellschaftlich hat es schon einen Stellenwert natürlich, dass man gerade so eine olympische Medaille, die bei einer Veranstaltung stattgefunden hat, nicht nur im kleinen Zirkel von ein paar Skisportlern und Nordischen, sondern in einem großen Umfeld mit allen möglichen Sportarten, die man halt nur alle 4 Jahre trifft. Und das hat mich schon sehr befriedigt, muss ich sagen, ja, da jetzt dazu zu gehören. Auch scheinbar ist das auch, macht das auch mit der Gesellschaft etwas, weil man hat dann einfach eine andere Marke. Man wird dann als Einzelmedaillengewinner wird man irgendwo, vor allem wenn dann die goldene gewinnst, also das begleitet dich ein Leben lang und ob ich in Australien oder in Amerika bin, wenn sie dich fragen, ob du Sport gemacht hast und dass du bei Olympischen Spielen warst und wenn du dann sagst, okay, ja, wie du abgeschnitten hast, ja, ich habe das gewonnen, dann ist das, dann merkt man schon, das hat einfach einen übergreifenden Stellenwert. Damit ändert sich irgendwo was.
Ich habe mit dem Harti Weirater vor 2-3 Jahren einmal geredet und wir haben gesprochen über die Skiweltmeisterschaft 1982. Da ist es auch um einen Druck gegangen und der Harti Weirater zu mir gesagt, er hat gar nicht so viel Druck gehabt. Und was mich da total überrascht war, dass der Harti gesagt hat, den Druck hat immer noch der Franz gehabt. Der Franz Klammer, ja. Nämlich 6 Jahre nach Innsbruck. Das sind halt so natürlich für mich als jungen Österreicher, ich war damals 5 Jahre alt, das sind für mich die beiden prägenden Erinnerungen. Ja, also ihr zweiter Platz und der Sieg dann von Franz Klammer. Ich gehe davon aus, ihr kennt euch, habt ihr euch einmal darüber ausgetauscht, ja. wie jemand wie Franz Klammer mit ihm?
Ganz gut, in Harti kenne ich natürlich noch viel besser, mit dem war ich einige Jahre im Zimmer, im Skigymnasium in Stams, also wir sind wirklich dicke Jugendfreunde. Franz kenne ich natürlich auch aus der damaligen Zeit und heute sind wir sogar näher, weil wir miteinander immer wieder mal Golf spielen und diese Leiden teilen. Und er hat ja ein besonderes Phänomen, auf der einen Seite hat er diese, wie soll ich sagen, diese Gnade erfahren, dass ihn immer alle für den größten Opfer aller Zeiten gehalten haben. Und solange er aktiv war, hat sich außer beim extremen Expertenkreis, haben die meisten geglaubt, die Klammer muss das wieder gewinnen. Die haben die Entwicklung des Rennsports, dass der Harti schon stärker war und der Höfländer schon stärker war, das haben die noch gar nicht mitgekriegt. Die Ultra-Fans, die nicht so Insider waren. Und darum hat der Franz halt nach wie vor den Druck gehabt, obwohl er gewusst hat, eigentlich komme ich nicht mehr ganz mit den schnellen Jungen.
Und aber 76, was ist das dann? Oder wie war es bei Ihnen 1980, sagen wir es einmal so? War das dann eine Erleichterung oder war es die pure Freude, wie Sie dann doch Olympiasieger geworden sind?
Naja, zum Beispiel vom Druck her war es so, dass ich ja vorher ein ganzes Jahr keinen Wettkampf gehabt habe. Das war eigentlich irre. Das ist fast unmöglich, weil ich zweimal verletzt war, Operationen gehabt habe und keinen Wettkampf. Und dann quasi unerfahren wieder da reingekommen bin. Und den Druck hat da schon Kogler, Neupar und so gehabt. Die haben die Tournee gewonnen, die waren Weltcup vorne. Ich habe mich dann qualifiziert, habe gemerkt, meine Form steigt und habe dann das wirklich rübergebracht mit viel mehr Routine als vor 4 Jahren. Und es war eine riesige Erlösung für mich. Ich habe gewusst, einfach in dem Moment auch gemerkt, dass man eine Sau auch braucht, dass man richtiger Glück auch braucht, dass das jetzt am Tag X auch funktioniert. Du kannst deine beste Leistung bringen und wenn ein anderer ein Windglück hat und du auf der Pech und so weiter, dann bist du halt Sechster. Das kann dann viel Spielen auch passieren. Und mir hat das alles zusammengepasst, das war wie eine Fügung. Breimel hat gesagt, du hast es verdient, das ist richtig, es gibt größere Gesetzmäßigkeiten. ich war eigentlich sehr dankbar, ja, wirklich. Sarajevo!
Sarajevo! Wenn man jetzt nach Innsbruck fährt, man weiß, es ist eine Olympiastadt, man kann aus der Stadt zum Berg Isel raufgehen. Es gibt nach wie vor die Olympiahalle, die natürlich nach Dimensionen für 2026 oder die nächsten Olympischen Winterspiele dann 2030 viel zu klein wäre. Was darf Olympia ganz generell? Wir leben hier in München und ich finde, der Olympiapark ist fantastisch. Olympia hat München wirklich viel gegeben. Ist das auch der Anspruch, den wir an Olympia setzen sollten, dass wir sagen, es muss was bleiben, wo dann vor allen Dingen natürlich auch die Bevölkerung dieser Stadt was davon hat? Oder ist dieser Anspruch mittlerweile, nachdem das alles so gigantisch geworden ist, gigantomanisch beinahe, hat sich dieser Anspruch überlebt?
Ja gut, den Anspruch gibt's ja manchmal noch. Also der wird ja manchmal auch noch umgesetzt, wie du sagst, dass etwas bleibt, auch was für die Bevölkerung dann erhalten bleibt. Also nehmen wir mal Paris. Die Idee, also Paris letzten Jahres, die Idee war ja bei aller Gigantomanie, war ja auch die, dass man sagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Seine wieder sauber wird, dass die Leute in der Seine schwimmen können. Oder es gab in Saint-Denis dieses Schwimmstadion, diese große Schwimmarena, die ist gebaut worden. Und ist mittlerweile dann die Arena oder die Schwimmhalle für die Leute, die bisher keine hatten im Vorort. Das ist ja die Idee gewesen dahinter. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der Seine sich weiterentwickelt hat. Ich habe ganz gute Nachrichten teilweise gehört. Die Idee fand ich natürlich fantastisch, dass du einen Fluss, der dreckig ist, wegen Olympia wieder sauber kriegst. Das ist super. Und ich glaube, das ist natürlich schon etwas, wenn etwas bleibt für die Leute, dann kann man natürlich noch sagen, dass Olympia bei aller Gigantonomie dann auch Dinge hat, die von denen die Menschen profitieren. Das ist, glaube ich, ein Weg, den man gehen kann. Das hat Paris ganz gut hingekriegt, fand ich. Da waren ja viele Sachen, die toll gelaufen sind, Verbindung, Kunst, Kultur, all dieses. Und dann eben aber auch etwas, was bleibt denn? Und nicht irgendwie nur eine Idee oder nur dieses ewige Gelaber, Zusammenhalt und was wir dann immer hören. Das ist ja auch so, wenn wir über Paris nachdenken, natürlich total dummes Zeug, ne? Also dieses Land, Frankreich ist genauso gespalten, wie es vor den Olympischen Spielen war. Die Nationalversammlung ist nicht imstande, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also es ist genau die Fronten gibt es immer noch, die es vorher gab. Da hat Olympia natürlich nichts verändert. Olympia ist ein Ereignis von 2-3 Wochen, wo alle zusammenkommen. Da hat es auch eine enorme Stärke. Und wenn man das dann so hinkriegt, dass dann wenigstens einige von den Bauten so gestaltet werden, dass die danach noch da sind, dann ist es super. Da ist München übrigens natürlich das beste Beispiel. Die Sommerspiele die leben ganz wesentlich diese sogenannte Olympia Münchner, die Münchner Olympia-Begeisterung, von der so viel gesprochen wird, die es in dem Sinne auch nicht gibt. Aber nehmen wir es mal so, der Gedanke, dass man sich vielleicht anfreunden kann mit der Idee, wieder Olympische Spiele zu haben in München, hängt ganz, ganz wesentlich damit zusammen, dass es den Olympiapark gibt. Das ist das Entscheidende. Das ist der Moment, wenn du da reingehst, wenn du die Brücke gehst und siehst dieses Dach, wie das dann langsam erwacht morgens. Das ist überragend. Ich glaube, es ist das schönste Stadion der Welt. Und das ist der Ort, den haben viele wieder gesehen bei Veranstaltungen. Gesagt, den müsste man auch mal so zum Beleben kriegen. Und ich glaube, ohne dieses Stadion hätte es diese Olympiabewegung in München gar nicht gegeben.